ARD. SWR 2 Forum.
Der unberechenbare Papst. Welche Mission verfolgt Franziskus? Mit Silke Arning am Mikrofon. Richtig gut läuft es für das Oberhaupt der katholischen Kirche aktuell nicht. Die Karwoche, die Osterfeiertage, das sind anstrengende Feiertage mit vielen Gottesdiensten. Dabei ist Franziskus gesundheitlich angeschlagen. Die Palmsonntagspredigt musste er absagen. Aber auch schon ohne diese Widrigkeiten sorgt der Papst für Schlagzeilen. Sein Interview, in dem er der Ukraine scheinbar die Kapitulation nahegelegt hat, hat weltweit für Wirbel gesorgt. Ebenso ambivalent sind seine Äußerungen zum Gazakrieg. Erst nein, dann jein, wechselhaft zeigt sich Franziskus auch in seiner Haltung zum deutschen Reformprozess. Wieso erscheint dieser Papst in vielen Ansagen so widersprüchlich, so unberechenbar? Warum tut sich Franziskus mit Reformen schwer? Ist er überhaupt der Reformpapst, für den ihn viele halten? Viele Fragen also, und darüber diskutieren wir heute im SWR2-Forum. Matthias Drobinski ist Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, Professor Dr. Thomas Schüller, Kirchenrechtler der Universität Münster, und Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom. Frau Pongratz, lassen Sie uns kurz den Gesundheitszustand des Papstes ansprechen. Bei der Palmsonntagspredigt, wie gesagt, da hat er abgewunken. Das war sehr spontan, sehr ungewöhnlich. Wie angeschlagen ist Ihrer Beobachtung nach Franziskus?
Ja, also es war ungewöhnlich, weil man eigentlich nach wie vor sich nicht erklären kann, warum eben Franziskus die Predigt ausfallen lassen ließ. Also man muss sich vorstellen, Palmsonntag, der Auftakt zur Heiligen Woche, zur Karwoche, eigentlich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Feiertag, liturgisch auch gesehen. Und es waren auch sehr, sehr viele Gläubige auf dem Petersplatz und natürlich auch bei den Übertragungen mit dabei. Ja, dann wurde also das Evangelium gesungen, im Einzug Jesu in Jerusalem. Und dann hat man eben die Gläubigen gesehen und es passiert irgendwie nichts. Und natürlich alle haben gewartet darauf, dass er seine Predigt vorliest oder vorlesen lässt. Das hat er in den vergangenen Tagen oft machen lassen, dass eben an seiner Stelle, weil er eben schlecht bei Stimme ist, dass das jemand tut. Das hat er nicht gemacht. Er hat aber auch nicht gesagt, ja, wir verbleiben jetzt einfach ein wenig in Stille, für Gebete, Meditation. Auch das hat er nicht gemacht. Und unter uns Vatikanjournalisten ist dann schon natürlich hin und her gegangen, ist jetzt diese Predigt wirklich gelesen worden. Das ist insofern interessant, also Vatikan hat gesagt nein, insofern interessant, weil manche spekulieren auch damit, dass der Inhalt vielleicht etwas missverständlich sein könnte. Es ging also auch da eben Thema Krieg, auch im Nahen Osten, in der Ukraine, ob das vielleicht ein Grund ist. Der andere mögliche Grund ist, dass er ja einfach müde war. Sein Arzt hat dann in der publikumsstärksten Zeitung Corriere dann ein Interview gegeben. Nein, er sei natürlich angeschlagen, er habe Beschwerden, aber im Kopf sei er wie ein 60-Jähriger. Aber er ist oft eigentlich jemand, der halt relativ unberechenbar, überraschend agiert und auch so in diesem Fall.
Herr Schüller, Sie sind Kirchenrechtler. Was passiert denn eigentlich, wenn der Papst jetzt die Osterfeierlichkeiten doch aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müsste? Also er könnte jetzt zum Beispiel den Segen Obi et Orbi nicht verteilen. Wird dann sein Stellvertreter, Kardinal Pietro Parolin, diese Aufgabe übernehmen? Oder was greift dann sozusagen?
Ja, damit haben Sie einen wichtigen Akteur genannt, der häufiger für den Papst eintritt, oder der Kardinaldekan. Das wird man dann sehen. Noch sieht es aber so aus, dass er ja trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung bereit und willens ist, die Liturgie zu vollziehen. Der Segen selbst ist nur durch den Papst zu spenden. Das kann keiner für ihn machen.
Was würde das nach außen signalisieren, wenn er diesen Segen nicht spenden könnte?
Das wäre schon ein dramatisches Zeichen, weil darauf viele Gläubigen der Welt setzen. Wir erinnern uns als Kinder, als Jugendliche, Erwachsene daran, dass wir das uns im Fernsehen angeschaut haben. Das würde eben einen Papst zeigen, der ihm reservierte Segenshandlungen nicht setzen kann, die für die ganze Welt eine Bedeutung haben, die auch für den Frieden stehen. Und es würde deutlich werden, dass dieser Papst wirklich in der Schlussphase seines Pontifikates steht.
Herr Drobinski, ein gesundheitlich angeschlagener Papst, ein Papst, der auch so manche irritierenden Äußerungen von sich gibt, über die wir ja auch noch sprechen wollen. Kann man da schon mal die Frage stellen, wie arbeitsfähig ist dieser Papst überhaupt noch? Oder gibt es vielleicht auch schon Leute, die sich diese Frage stellen?
Ja, natürlich müssen wir Journalisten uns die ja auch stellen. Also man merkt, der Mann wird alt, er wird dieses Jahr 87 Jahre alt. Und das spürt man, glaube ich, schon in verschiedenen Aspekten. Also einmal das Gesundheitliche, dass man merkt, ja, er ist öfters krank, angeschlagen. Niemand weiß so recht, wie weit das geht. Also ich gestehe, ich habe den Nachruf auf ihn aktualisiert, jetzt vor den Ostertagen. Und zum anderen ja auch die Frage, inwieweit ist er tatsächlich intellektuell, geistig noch so, dass er, sagen wir mal, auch in diesem Bewusstsein ist, alles, was ich sage, wird ja auf die Goldwaage gelegt. Alles, was ich sage, wird weltweit gewogen, interpretiert, auseinandergenommen. Das heißt, ich muss also auch mir sehr genau überlegen, was ich sage. Und auch da ist manchmal mein Eindruck, dass er da nicht die Präsenz mehr hat, die er am Anfang seines Pontifikats hatte. Also wie kann er auch? Also es ist eine Endphase des Pontifikats.
Und dann, Sie haben es schon gesagt, die Äußerungen, alles das, was er sagt, wird auf die Goldwaage gelegt. Und das war jetzt zuletzt der Fall, auch mit seinem aufsehenerregenden Interview im Schweizer Fernsehen, in dem er der Ukraine den Mut zur weißen Fahne und zu Verhandlungen unter internationaler Vermittlung nahegelegt hat. Was ist Ihr Eindruck? Also jetzt mal so in die Runde gefragt, meinte er das tatsächlich so?
Jein. Also das ganze Interview ging ja um die Farbe Weiß. Also das heißt, man hangelte sich so von Vergleich zu Vergleich. Ob das glücklich war, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hätte so ein Interview lieber nicht geführt. Und dann kam halt das Weiß als weiße Fahne. Und da kommt auch diese mangelnde Präsenz, von der ich gerade geredet habe, schon auch raus. Also er hat da nicht begriffen, dass dieser Begriff natürlich hochschillernd ist, hoch missverständlich ist. Und dann hat er halt einfach gesagt, ja, verhandeln ist immer gut und die weiße Fahne schwenken, wenn man das weiße Fahne weglässt. Kann man das auch interpretieren als Aufruf an beide Seiten zu verhandeln? Aber so klingt es schon sehr stark an die Ukraine gerichtet. Es ignoriert auch, dass es einen Angreifer und einen Angegriffenen gibt, dass es eine Seite gibt, nämlich doch sehr stark die russische, die einfach Gebiete des anderen annektiert hat. Also dass da auch irgendwie das, sagen wir mal, so ein bisschen das Vertrags-Euch nicht so richtig hilft. Also da merkt man schon, dass er da auch Dinge übersieht und nicht richtig wahrnimmt.
Also mein Eindruck ist auch, dass ihm das nicht bewusst ist. Und wir erleben das auch oft hier, dass er einfach so Interviews in einen Plauderton gibt. Also das auch eigentlich natürlich sehr angenehm ist, sehr verbindlich. Also beispielsweise auch bei den Flugreisen, wenn es die Pressekonferenz ist, die sogenannte fliegende Pressekonferenz, wo wir eben alle Themen ansprechen können. Da plaudert er, erzählt er. Das ist sehr, sehr menschlich, sehr angenehm. Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das hat man jetzt eben bei diesem Interview mit dem Schweizer Fernsehsender gemerkt, dass er eben sich nicht die Worte wohl überlegt, ob er sie verwenden kann oder nicht und auch sich vorher auch nicht abspricht. Also er gilt ja relativ als beratungsresistent, also dass man ihm wirklich auch einen Rat geben kann, Empfehlungen geben kann, da ist er nicht so hellhörig. Und ich denke, dass er sich das in dem Moment eben nicht bewusst macht, dass er eben nicht nur diese moralische Autorität hat, sondern auch die politische, die er an anderer Stelle ja wieder sehr wohl einsetzt. Aber ich glaube, die Situation, wenn man sich also auch diese Interviewsituation ansieht, da hat er das sicher in dem Moment gemeint, aber eben vergessen oder war ihm nicht bewusst, was er damit auslösen kann.
Diese Situation, die Sie da jetzt schildern, kann ich gut nachvollziehen, dass er dann spontan etwas äußert im Flugzeug, in einer lockeren Atmosphäre. Aber hier hat er ja nun ein Interview gegeben im Fernsehen, da muss er sich ja doch eigentlich bewusst gewesen sein, was er sagt. Aber mal unabhängig davon, welche Haltung kann man ablesen? Wie kann man denn grundsätzlich seine Haltung zum Ukraine-Krieg beschreiben?
Vielleicht war es ihm bewusst, vielleicht auch nicht, aber die Haltung, ich meine, der Vatikan hat ja danach eben relativ schnell reagiert und die sind ja auch kalt erwischt worden. Die waren natürlich nicht amused, dass eben schlichtweg Russland nicht erwähnt wurde, dass er eben Russland nicht explizit benannt hat. Und das ist ja seine Linie eigentlich von Anfang an, was man ja auch vorgeworfen hat. Und da gibt es immer wieder Stellen. Natürlich, er hat immer wieder oder spricht von den Menschen, welches Leid sie erdulden müssen in der Ukraine, also eben im Krieg. Da schaut er sehr stark drauf, aber er hat sich ja am Anfang wahnsinnig schwer getan oder sehr, sehr lange gebraucht, bis er überhaupt Putin, bis er Russland in den Mund genommen hat, also als Aggressor, hat dann auch wieder in verschiedenen Interviews, also da auch noch schriftlich, hat er dann auch eben versucht, sage ich mal, zu argumentieren auf Seiten Putins, indem er eben von dem Bellen der NATO vor Russland Türen gesprochen hat. Das hat man auch stark als interpretiert, ja, dass er eben Putin irgendwie verteidigen will, natürlich aus seiner Sicht eben als jemand, der in Argentinien aufgewachsen ist. Also er war von Anfang an schon, kann man vielleicht berechtigerweise Eindruck haben, dass er, sagen wir mal, nicht den Aggressor klar und deutlich benannt hat.
Ich glaube, ein Problem ist, dass er nicht durch die klassische päpstliche Akademie der Diplomatenschule gelaufen ist, dass er einfach am anderen Ende der Welt in einem ganz anderen politischen, soziokulturellen Kontext gelebt und gearbeitet hat, auch gelitten hat. Wir kennen ja die umstrittene Geschichte in Argentinien. und dass er, glaube ich, primär auf die Menschen schaut. Also und dann zu diesen oft unklugen politischen Äußerungen neigt, dass er einfach das Schicksal der Menschen, den Tod der Menschen, die Verletzung benennt. Das Gleiche beobachten wir ja auch in Israel. Er hat sich schwer getan, den tatsächlichen Aggressor, die Hamas, zu nennen, die Gräueltaten begangen haben. Wobei das Thema Gaza, Israel, Hamas ist noch komplexer als die Ukraine. Aber generell muss man sagen, er hat keine institutionell diplomatische Erfahrung und das ist deswegen so schade, weil natürlich der Vatikan die älteste Diplomatie überhaupt der Welt ist und viele Chancen hat, im Hintergrund zu wirken, und das konterkariert er durch solche unüberlegten Äußerungen, die für ihn aber Ausdruck seiner Authentizität sind. Also ich glaube nicht, dass er sehr darunter leidet, sondern ich glaube, dass er einfach sagt, Jesus Christus ist der Maßstab, das Leid der Menschen ist meine Norm, an der ich mich orientiere. Das heißt, da muss ich die Stimme erheben, und dann achtet er nicht auf politische Chancen. Das macht dem Kölner Staatssekretär das Geschäft äußerst schwierig, und es werden auch Chancen natürlich verbaut, im Hintergrund Friedensaktivitäten zu starten.
Man könnte ja sagen, dass er letztlich in der Tradition, sagen wir, von Benedikt dem 15. ist, der 1917 ja einen Friedensappell an die Staaten des Ersten Weltkriegs richtete, oder jetzt bei Johannes Paul dem 2., der 1993 versuchte, den Irakkrieg zu verhindern. Aber eben, die hatten ja ein Backing, sagen wir mal, durchaus von der Diplomatie. Und bei ihm ist es dann doch eher was Spontanes. Man merkt, das Leid der Menschen geht ihm sehr zu Herzen. Also ich habe gestern auch nochmal seine Biografie, Autobiografie, dass er so ein Gespräch ist, gelesen, wie oft da auch davon die Rede ist, dass das Leid, das er da sieht, ihn tatsächlich auch umtreibt und beschäftigt. Also das glaube ich schon. Aber eben die Analysekraft und dann zu sehen, was ist denn da, was könnte denn zum Frieden führen, die fehlt ihm da leider, und da lässt er sich halt eben auch nicht beraten. Er hat den Eindruck, ich muss das jetzt mal sagen, aus einer Sicht, glaube ich, sind das auch so tatsächlich zwei Mächte, die halt so aneinander geraten sind. Also es hat auch nicht der eine den anderen überfallen, sondern die haben halt einen Konflikt miteinander. Und da braucht es jetzt einen guten Vermittler, und dann geht das schon wieder. Und auch da merkt man, da ist er fern von Europa und auch vom Nahen Osten, und tatsächlich betrachtet er vieles durch die argentinische Brille.
Nun kann man allerdings auch sagen, weil wir eben darüber gesprochen haben, welche Rolle kann er in diesem Konflikt spielen? Er hat ja eine eigene Friedensmission auch gestartet, einen Sonderbeauftragten für den Ukraine-Krieg ernannt. Gibt es da einen speziellen Auftrag und gibt es auch Erfolge?
Hat er ja eben den Kardinal Matteo Zuppi als Sonderbeauftragten ernannt, der eben auch der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz ist. Und ja, da ist es eigentlich schon, die Vatikandiplomatie war ja eigentlich in den vergangenen Jahren schon oft sehr erfolgreich hinter den Kulissen. Also Gespräche durch dieses weltweite Netzwerk, durch die möglichst neutrale Position. Und da ist ganz klar, dass es vor allem um die Kinder, die ukrainischen Kinder, genau, auch gehen soll, die verschleppt wurden nach Russland, also gerade am Anfang des Krieges. Und da, also wie eben Zuppi das in Interviews erklärt hat, seien eben schon mehrere Kinder zurückgeführt worden, an Hilfsorganisationen, an Gesandte des Vatikans übergeben worden. Aber er hat es gleichzeitig eigentlich immer wieder auch klar gemacht, man dürfe sich nicht zu viel erhoffen. Also er ist auf Reisen gesandt worden, er war eben in der Ukraine, Russland, USA und China, soll auch nach Frankreich mit Macron eben zusammentreffen. Also es wird weiter etwas getan. Mehrere Kinder sind auch zurückgeführt worden. Aber man, glaube ich, kann man sich nicht zu viel versprechen. Aber man merkt, es wird etwas getan.
Vielleicht kann man dann aber auch zur Erklärung sagen, daran merkt man an diesen Aktionen auch, dass Franziskus eben kein Politiker ist. Er eben hat, wie Sie es eben schon gesagt haben, Herr Schüller, er hat nicht so diese klassische Vatikan-Diplomatie durchlaufen, sondern in ihm steckt vor allem der Seelsorger, der den Blick auf die Menschen hat. Und in dem Sinne agiert er dann eben auch.
Das scheinen die Aufträge an Kardinal Zuppi gewesen zu sein. Einerseits sich um die Kinder zu kümmern. Es sind allerdings, sind ja mehrere Tausend verschleppt worden. Und es sind, glaube ich, nur eine Handvoll bisher zurückgeführt worden. Ganz erfolgreich war das nicht. Aber da würde ich jetzt auch mal um Maß bitten. Denn wir haben es hier mit einer sehr vergifteten Situation zu tun, die äußerst schwierig ist. Putin will Land gewinnen. Er möchte okkupieren. Und es ist ja auch immer eine Frage bei Vermittlung und Verhandlungen. Gibt es überhaupt eine Bereitschaft auf beiden Seiten, etwas Friedvolles zu tun? Das ist das eine. Ein bisschen hat Zuppi es geschafft, einige Gefangenaustausche zu initiieren. Der Vatikan macht über solche kleinen Erfolgsschritte keine großen Presseberichte, weil man sich dann wieder Terrain wegnehmen würde für weitere Verhandlungen. Und bei Kardinal Zuppi muss man immer wissen, der ist Egidio nah, das heißt der katholischen Laienbewegung, die sich schon mehrfach bei Konflikten bewährt hat. Es gibt ja kaum sonst eine andere Institution, selbst die UNO ist nicht in der Lage, diesen Konflikt zu moderieren. Also das würde ich mal nicht so kleinreden, aber richtig ist, der Papst hat einen Auftrag erteilt, vor allen Dingen das menschliche Leid zu lindern. Aber bei einem Aggressor wie Putin ist das äußerst schwierig.
Also die Erwartungen an ihn als Friedensstifter sind im Prinzip dann nicht sehr realistisch.
Zumindest unter den aktuell politischen Konstellationen. Putin will gewinnen mit aller Macht. Und wenn da nicht der Druck weiter durch die Allianz aufrechterhalten wird, da ein Gegenwind zu zeigen, kommt auch ein Papst mit seiner ganzen Diplomatie an seine Grenzen. Das ist ein sehr heftiger Konflikt. Das muss man einfach nüchtern realpolitisch sehen.
Da ist er ja auch eher eine moralische Autorität, glaube ich, der auch klar sagt, Krieg darf nicht das letzte Wort haben. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion natürlich des Vatikans, dass, oder auch des Papstes, dass er sagt, ich kann auch mal kontrafaktisch sagen, ich sehe, dass es gerade keine großen Erfolgsaussichten gibt, aber wenn einer jetzt die Fahne des Friedens oben halten soll, dann wäre, wenn nicht ich bin als Papst. Also das ist, glaube ich, schon eine wichtige Funktion. Und es ist ja eher schade, dass er durch solche unbedachten Äußerungen diese wichtige Funktion entwertet. Also das tut mir leid.
Wie nehmen Sie denn die Äußerungen des Papstes zum Gaza-Krieg wahr?
Das ist natürlich noch schwieriger, weil im Gaza eben auch Christen und Christinnen leben und er natürlich als erstes den dort örtlichen Pfarrer anruft und fragt, wie geht es euch? Also das ist eine heikle Situation. Wir haben den Patriarchen in Jerusalem, der auch politischen Druck macht. Wir haben eine Situation in Israel, das müssen wir jetzt ja auch nüchtern sagen und auch mit Erschrecken sagen, wo es Kräfte im Judentum gibt, die auch andere Religionen mit Verachtung strafen. Das ist eine schwierige Situation, der muss sich solidarisch mit den Christinnen und Christen zeigen. Gleichzeitig die heikle Vatikanpolitik gegenüber Israel, das mehr in dem interreligiösen Sinne auch, der Dialog mit dem Judentum, und das machte die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Da kann ich eigentlich nicht erkennen, dass er bisher gravierende Fehler gemacht hat, denn es wird schon von den Christinnen und Christen erwartet, dass er ein Fürsprecher für ihre Lage ist, für ihre Not, und sie sind nun in Bedrängnis im Gazastreifen. Das ist ein Faktum. Das zeigt sich ja auch durch die Enthaltung der USA gezeigte Aufforderung des UN-Sicherheitsrates, nun endlich Waffenstillstand zu aktivieren, damit das Leid der Menschen minimiert wird. Ja.
Herr Professor Stöller, Sie haben eben gesagt, also Sie haben nicht wahrnehmen können, dass er in diesem Gaza-Krieg jetzt sich falsch positioniert hätte. Aber ich habe so die Wahrnehmung, ist meinerseits so, dass es fehlt irgendwie auch noch irgendwie eine klare Verurteilung dieses Massakers der Hamas, was viele Leute sich eigentlich wünschen.
Das ist der blinde Flecken, den haben Sie richtig identifiziert. Da war er zu Beginn seines Pontifikates bei der IS klarer als die im Irak. Die Jesiden verfolgt nur andere christliche Minderheiten. Da sieht man dieses Wankelmütige auch. Also er ist besorgt, er hört den Pfarrer in Gaza, hört die Not. Und das fehlt ganz deutlich. Das fehlt ja in vielen auch westlichen Stimmen, dass man ja sehr israelkritisch ist und wirklich diesen Terroranschlag nicht ins Wort fasst und die Verantwortlichkeit. Und da hat er tatsächlich einen blinden Flecken, und das ist ein berechtigter Kritikpunkt. Da haben Sie vollkommen recht.
Herr Trubinski, wie sehen Sie das? Also wie würden Sie auch sein Verhältnis zum Judentum beschreiben?
Zum Islam. Also er versucht ja auch mit beiden Religionen durchaus ins Gespräch zu kommen. Also es gibt ja in Argentinien den engen Freund Skorka, also den Rabbiner, mit dem er ja eine Radiosendung hatte. Also von daher kann man jetzt gar nicht sagen, dass ihm das fern ist und alles fremd ist. Er hat versucht aber auch mit dem Islam natürlich durchaus immer wieder im Gespräch zu bleiben, also mit dem Großimam von Ägypten. Auch in seiner letzten Enzyklika hat er das ja auch sehr ausdrücklich erwähnt, die Reise von Franziskus eben in die islamischen Länder. Also das ist ihm ein Anliegen. Die Frage ist, was sich davon überträgt auf diesen sehr komplizierten Nahostkonflikt. Also das ist, glaube ich, nochmal eine andere Baustelle. In Palästina, im Heiligen Land, sind ja palästinensische Christen. Das heißt also, viele von denen sind auch irgendwie zwischen allen Fronten, einerseits auf der palästinensischen Seite, andererseits von den Muslimen bedrängt, also so von beiden Seiten bedrängt. Und da merkt man schon, ja, dann fehlt auf einmal so dieser Link, man benennt dann nicht, dass die Hamas letztlich der Ausgang jetzt auch dieses Terrors war, weil das auch vielen Christinnen und Christen schwerfällt, das so genau zu benennen, weil sie eben keinen Ärger dann auch im Gazastreifen kriegen wollen, wenn sie dazu kritisch werden. Aber dann müsste der Vatikan das durchaus auch mal stellvertretend machen.
Man wundert sich halt manchmal, dass der Papst sehr klare Worte findet. Also zum Beispiel hat er ja mal die Abtreibung ganz deutlich auch als Massaker bezeichnet. Und da ist er sehr pointiert. Und in einer solchen Situation, sagen Sie, da ist auf einmal dieser blinde Fleck. Also das sind irgendwie so diese Situationen, die man sehr schwer nachvollziehen kann eigentlich.
Bei dem einen ist er sozusagen im Wording der katholischen Kirche drin. Das flutscht dann auch so, das kommt dann raus, das ist ja auch nicht sehr reflektiert. Also das Wort Massaker wird ja nur in der Problematik von Abtreibung ja auch nicht gerecht. Aber da ist er dann sozusagen in seinem katholischen Wording drin. Man sieht bei dem anderen, ja, da kommt er aus einer anderen Weltgegend. Also das fällt mir doch auch immer wieder auf, wo die Perspektiven auch eine andere sind, wo natürlich auch Israel, sagen wir mal, Teil des weißen Kolonialismus auch durchaus gesehen wird. Also die postkoloniale Debatte, die wir jetzt haben, da ist der Papst natürlich auch, sagen wir mal, eher Teil des globalen Südens in manchen Bereichen.
Das ist sicherlich auch eine Erklärung, die vielfach herangezogen wird. Jetzt ja auch in seiner Autobiografie konnte man ja auch diesen Papst aus dem Süden ein bisschen näher kennenlernen, der durchaus geprägt ist natürlich von einer ganz anderen sozusagen Vorstellungswelt, von der Befreiungstheologie, der sich auf die Armen konzentriert und auf die, die am gesellschaftlichen Rand sich bewegen und aussortiert sind. Damit hat er ja einen ganz anderen, wie Sie auch sagten, antikapitalistischen und antikolonialen Bezug. Und kann man also sagen, die Frage stellen, dass dieser Papst aus Buenos Aires, ist er eigentlich dann tatsächlich nie in Europa richtig angekommen?
Ich glaube, ich würde die Frage anders formulieren. Er ist der erste Papst, der nicht aus Europa kommt. Oder
so, ja, so kann man es auch.
Und ich glaube, das muss man auch ganz entscheidend sehen. Und katholische Kirche ist halt eine Weltkirche. Natürlich betrachten wir sie aus unserem Blickwinkel. Und das zieht viel nach sich. Sie haben die Autobiografie eben erwähnt, wenn man da eben liest und dann, wie er da aufgewachsen ist und wie er dann eben vom Kriegsausbruch erzählt. Also alles eben aus Sicht Südamerikas, nicht aus der europäischen. Und auch seine Vorstellungen, wie er dann wirklich nah dran ist an den kranken Menschen, an den alten Menschen, hat auch nochmal ausgeführt, Corona-Pandemie, das war für ihn das Schlimmste. Und ich beobachte es auch auf Reisen, wenn er also mit Menschen zu tun hat, wenn er mit ihnen reden kann, wenn er hin zu ihnen kann, dann blüht er richtig auf. Also da ist er in seinem Element. Und aber eben, das hat dann auch Folgen, eben dieser Blickwinkel auch auf seine politische Wahrnehmung, aber auch auf die innerkirchliche, weil eben der Schwerpunkt sich verschoben hat. Während in Europa, ich meine, in Deutschland kennen wir die Austrittszahlen, das kennen wir in anderen Ländern nicht, weil es ja nicht so existiert, aber da spielen sich ähnliche Veränderungen ab. Also die Menschen haben immer weniger Bezug zur katholischen Kirche, auch in Spanien, in Polen, also in vielen europäischen Ländern, wohingegen in anderen Erdteilen, Asien, Afrika, wo mehr eben sich dafür entscheiden und wo ja die Zahl auch wächst. Und das hat natürlich auch thematisch eine große Auswirkung innerhalb der Kirche und dafür steht er.
Das ist eine gute Irritation, dass dieser Eurozentrismus der katholischen Kirche jetzt aufgebrochen wird. Das muss man jetzt also binnentheologisch oder innerkirchlich sehen. Er bringt einfach eine verstörende Note rein durch sein Gewordensein, wie das gerade beschrieben wurde. Und das wird ja jetzt auch das Spannende nach seinem Pontifikat sein, inwiefern sich da durch auch die wachsenden jungen Kirchen die politischen Gewichte verlagern und damit auch die Sichtweise auf politische Prozesse. Das ist ja unser Thema gerade. Und wenn man dann sieht, dass ihm aber auch wirkliche Machtinstrumente entgleiten, dass die afrikanischen Bischöfe komplett die Segenshandlungen verwerfen, die dann en passant gespendet werden können. Also wir haben es mit einem interessanten Prozess zu tun, dass durch seine Herkunft aus Lateinamerika die Sicht eine andere wird und dass er Dinge laufen und gewähren lässt, die insgesamt dazu führen, dass die politischen Verschiebungen, tektonischen Verschiebungen hin zum Süden deutlicher werden. Und das irritiert die Europäer. Das irritiert vor allem auch die Italiener. Das ist so eine transitorische, also eine Übergangssituation. Es wird spannend zu beobachten sein, wie das nächste Konklave, was sicherlich sehr, sehr schwierig sein wird, welche Lösung dann gefunden wird. Ob es dann wieder ein Europäer, ein US-Amerikaner oder eben wieder einer aus dem Süden werden wird. Das ist ein spannender Prozess, der gerade läuft.
Weil sie eben die Segnung der homosexuellen Paare, ne, als jüngstes Beispiel, eben wo das so sichtbar wurde, eben die afrikanische Bischofskonferenz lehnt das ab oder Einzelne sagen, das geht nicht, also wir setzen das nicht um, wohingegen dann aus Deutschland die Reaktionen waren, endlich ist es sozusagen erlaubt worden. Und ich finde, das steht eigentlich stellvertretend dafür, was wir gerade in der Kirche auch erleben, dass sich auch in der laufenden Synode, Weltsynode zeigt, also dass einfach zwar viele Themen, viele Gläubigen umtreiben, aber die Konsequenzen daraus sind oft höchst unterschiedlich. Und ich denke auch, wir sind an einer wahnsinnig spannenden Umbruchsphase auf die Themen bezogen, auf Reformen und eben als Weltkirche, wohin eben die Reise geht.
Und es ist auch spannend zu gucken, welche Weichen er vielleicht dann schon gestellt hat. Der unberechenbare Papst, welche Mission verfolgt Franziskus? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum mit Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom, mit Matthias Drubinski, Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, und dem Kirchenrechtler und Theologen Thomas Schüller von der Universität Münster. Frau Pongratz, Sie haben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich das Thema Homosexualität. In der Vorstellung von Papst Franziskus soll ja die Kirche offen sein für alle, und dementsprechend hat er im Dezember ein Grundsatzpapier herausgegeben, das die Segnung homosexueller Paare erlaubt. Aber wenn man natürlich genau hinschaut, gibt es ganz viele Einschränkungen. Ist das dann nicht doch eher eine Mogelpackung?
Das kommt auf den Blickwinkel drauf an, wie man es betrachtet. Also klar, es ist sozusagen erlaubt, den Priestern, den Pfarrern wird es ans Herz gelegt, das zu tun als Seelsorge. Vermisst wird, dass es dann eben keine Lehre ist, also dass sich quasi damit wieder nichts ändert. Wieder ein typisches Franziskus-Rumgeeiere. Aber eben, wenn man jetzt auf die Konsequenzen sieht, finde ich, und wenn man eben betrachtet, dass es in anderen Erdteilen, eben in Afrika, auf wirklich höchsten Widerstand gestoßen ist, also wirklich in einer Form, die auch völlig neu ist, dann merkt man letztendlich, dass wohl Franziskus immer im Hinterkopf hat oder haben muss, dass er ja doch die Einheit wahren sollte, muss, dieser Weltkirche. Und während hingegen eben in Deutschland man da bei vielen Punkten schon viel, viel weiter ist oder eine andere Ansicht hat, ist das eben in anderen Erdteilen nicht so. Und deswegen würde ich sagen, kann man definitiv sagen, dass er vieles angestoßen hat. Und diese Segnung der homosexuellen Paare ist ja noch vor ein paar Monaten von Vatikan eindeutig verboten worden. Und jetzt dann doch den jetzigen obersten Glaubenshüter eben dann diese Richtung, würde ich sagen, ist definitiv eine andere Richtung.
Eine andere Richtung. Und wie müssen wir das zum Beispiel sehen, seine Haltung gegenüber dem Reformprozess in Deutschland, in der deutschen Kirche? Wir haben das ja alle erlebt, den synodalen Weg. Es sollte am Ende eine Verstetigung geben im synodalen Rat. Das wurde dann auch schon abgeschwächt sozusagen, dass es einen synodalen Ausschuss geben sollte, dem Franziskus erstmal eine Absage erteilt hat. Aber dann hat er dann doch wieder in einem Gespräch vor kurzem erst mit deutschen Bischöfen im Vatikan grünes Licht gegeben. Wie erklärt sich dieses Hin und Her, dieses Vorgehen?
Ja, Franziskus hat eine Vorstellung von Synodalität, die bedeutet, dass möglichst alle einbezogen werden, alle um Rat gefragt werden, aber dass das eine evangelisierende, also eine die Botschaft des Evangeliums in den Mittelpunkt stellende Dimension haben muss. Und er hat so eine Skepsis, das spürt man mit jeder Körperzelle und mit jeder Äußerung, dass die Deutschen immer sehr institutionell, strukturell, aber nicht evangelisierend Synodalität begreifen. Sie wollen die Machtfrage stellen, die darf man ja nicht stellen, obwohl sie richtig ist. Das hat hier das schreckliche Ereignis der sexualisierten Gewalt an Kindern und Jugendlichen gezeigt. Also da prallen verschiedene Verständnisse von Synodalität aufeinander. Er ist derjenige, der die Primatialgewalt mit maximaler Power bisher durchexistiert. Er hat die meisten Bischöfe in Ruhestand geschickt. Also er nutzt seine Höchstgewalt aus, aber er erweckt den Eindruck, um der Evangelisierung, der Weitergabe des Glaubens willen, ist es gut, möglichst alle einzubeziehen, wobei am Ende aber der Papst und der Bischof entscheidet. Und daran hakt es. Und da treffen einfach zwei fremde Welten aufeinander. Da sind wir wieder bei dem Thema Süden, Norden. Und die deutsche Kirche gilt da als besonders strukturorientiert, aber wenig inhaltsreich, wobei das natürlich auch eine Karikatur ist. Also da finden gerade schwierige Übersetzungsprobleme statt. Und es gibt noch eine weitere Figur, die man sehen muss. Das wird sehr von jesuitischen Mitbrüdern gepflegt, dieses Bild. Der Papst würde Irritationen ins Lehrgebäude jetzt reinsenden, damit etwas Bewegung hineinkommt in dieser bunten Weltkirche. Aber die Ernte würden erst seine Nachfolger einholen. Das ist ein interessantes Bild. Ich finde es etwas verklärend.
So ein bisschen stimmt ja schon daran, dass er versucht, so Räume zu öffnen. Dieses Bild, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Also er denkt in Prozessen, prozessualen Wegen, eben in der Pastoral, macht doch erstmal mit den Menschen was und dann wird sich strukturell schon irgendwas ergeben. Natürlich übersieht er, dass man auch solche Prozesse organisieren muss, dass die auch Strukturen brauchen. Da hat er ein großes Misstrauen, also auch eben gegenüber dem Vatikan, also diese Ansprachen an die Mitarbeiter, die ja im Grunde eine Unverschämtheit sind, also geistliches Alzheimer den engsten Mitarbeitern zu bescheinigen, da wüsste ich auch nicht, ob ich dann nicht kündigen würde oder mir was anderes suchen würde. Da ist er schon in dieser komischen Mischung, ich will was öffnen, aber er geht halt nirgendwo durch. Und natürlich in einem autoritär, das ist der Vatikan, autoritär strukturierten Institution, muss der Oberste, der auch so viel Macht versammelt, das kann man ja gar nicht anders sagen, auch mal durch Türen durchgehen. Aber das macht er halt nicht.
Aber was hat er denn jetzt konkret geöffnet, zum Beispiel für den Reformprozess in Deutschland?
Ach, das kann man noch gar nicht sagen. Zumindest haben die Kardinäle, die jetzt letzten Freitag mit den deutschen Delegationen gesprochen haben, augenscheinlich das Go gegeben, dass zumindest im Synodalausschuss weiter beraten werden darf. Aber dann steht das Wort, dass jeglicher Beschluss approbiert werden muss. Und das ist eine interessante, eigentlich nicht miteinander harmonisierbare Äußerung. Denn das heißt, dass es rechtsverbindliche Beschlüsse werden durch Approbation. Aber bisher steht ja in dem Statut der Geschäftsordnung sowohl des Synodalen Weges als auch des Synodalen Ausschusses, dass alle Beschlüsse unverbindlich sind. Jetzt kommt man mit einer Rechtsfigur, Rom muss approbieren, also hat das letzte Wort, das ist wichtig. Aber damit gibt man dem ganzen Prozess plötzlich eine rechtliche Dignität, die er gar nicht hat. Und das sind diese wirklich seltsamen Konstellationen. Ich habe auch den Eindruck, dass er seine, und das wurde ja gerade auch nochmal ausgeführt, dass er seine eigenen Kurie misstraut. Andererseits ihr aber Möglichkeiten eröffnet mit Fernandes, der ein sehr cleverer Argentinier ist, als Präfekt des Dikasteriums für den Glauben, dass da wirklich wieder Räume eröffnet werden. Es zeigt aber auch eine gewisse Schwäche dieses Pontifikates, die aber am Ende eine Stärke sein kann, dass man zwar böse Briefe schreibt, dass man rote Lampen aufleuchten lässt, am Ende aber nicht die Kraft hat, Dinge wirklich zu verhindern. Und das ist nochmal der Punkt mit der Dezentralisierung, wichtiges Stichwort seines Pontifikates. Er, und das treibt natürlich den römischen Kurialen Angstschweiß auf die Stirn, lässt wirklich zu, dass die afrikanischen Bischöfe remonstrieren, etwas zurückweisen, uraltes kirchenrechtliches Prinzip. Er lässt zu, dass die Deutschen trotzdem weitermachen. Und es gibt viele andere Beispiele in Teilen der Weltkirche, dass sie ihr eigenes Ding machen. Und das treibt natürlich die römischen Kurialen in die Panik hinein. Denn bis dato war es ja immer möglich, mit strengen Zensuren, mit Verbotsschildern vor Ort die Leute vor nicht katholisch erachteten Wegen zu stoppen. Und das ist vielleicht das Interessanteste an diesem Pontifikat, diese Raumeröffnung und diese Entmächtigung der Kurie. Aber das wird man in der Langzeitwirkung erst in den nächsten Pontifikaten wirklich abschätzen können.
Diese Dezentralisierung, die Sie gerade angesprochen haben, wurde ja auch ganz klar bei der Bischofssynode deutlich im vergangenen Oktober. Also die sozusagen im Rahmen dieser Weltsynode läuft, wo erstmals eben auch Laien und Frauen abstimmen durfte. Erstmals überhaupt.
Also man stellt sich das vor.
Ist auch ein auch wenn es vielleicht nur 54 sind, aber ich meine natürlich
und für uns klingt es,
alles Ordensfrauen. Mama mia. Nein, auch Laien.
Echt?
Auch aus der Schweiz.
Eine mit Frau Kindern. Aus der Schweiz. Die Kinder geboren
mit
haben.
Kindern.
Nein.
Auch das.
Wird Schreckliches tun.
Auch das, weil die hat mich natürlich interessiert. Und da kam logischerweise das Thema Dezentralisierung, was Sie eben gesagt haben. Das war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das Problem ist halt, dass man auch mit anderen Synoden, Stichwort Amazonas-Synode, also dass man oft Prozesse angeschoben hat, Themen eben Erwartungen geweckt hat und dann der Papst aber ein No gesetzt hat. Die Frage ist halt, ob die Büchse Pandora schon so weit geöffnet ist, dass es wirklich fatal wäre, wenn er das täte. Er hat jetzt, also die nächste Bischofssynode eben mit Laien, mit Frauen, ist für Oktober angesetzt. Jetzt wurden aber noch Arbeitsgruppen eben, oder hat er eingesetzt. Es verschiebt sich wieder eine Art, noch ein zusätzliches Beratungsgremium, eventuell Entscheidungsgremium. Aber ich glaube trotzdem eben, der Prozess ist in Gang gekommen, lässt sich auch nicht mehr so zurückdrehen, nicht zur Amazonas-Synode. Aber die Frage ist wirklich, wie geht es dann wirklich für die Kurie weiter? Und Sie haben es ja auch genannt, ich glaube auch da ist die Angst wirklich auch groß, dass man da ja Macht verliert. Das geht's ja auch.
Wir hatten 2022 eine Kurienreform, die Franziskus auf den Weg gebracht hat. Also unterm Strich ist alles etwas schlanker geworden. Es gibt einen neuen Zuschnitt und die Kurie ist jetzt weniger Kontrolleur als Dienstleister, kann man vielleicht so sagen. Es gibt eine leichte Verschiebung und es gibt auch die Beobachtung, er hat schon jüngere und mehr Leute in seinem Sinne in Stellung gebracht. Ist da was dran?
Ja, das würde ich nicht überschätzen, weil das ähnlich wie in Ministerien auf Bundes- und Landesebene ist. Wer unter uns Ministerin, Minister ist, das ist mir egal. Wir ziehen die Sache so durch, wie wir es kennen. Es gibt so eine subversive Protesthaltung der Kurie, dass sie die Dinge so machen, wie sie es gewohnt waren und einfach nur darauf hoffen, dass irgendwann dieses argentinische Abenteuer zu Ende ist. Ich würde das nicht überschätzen wollen. Allerdings, das stimmt, er hat verschlankt, aber bis sich eine Institution in ihrer Denkweise, die über Jahrhunderte eingepflegt worden ist, verändert, das wird lange dauern. Das ist die Skepsis, die er gegenüber den eigenen Leuten hat, selbst gegenüber dem Kölner Staatssekretariat, was ich sehr bedauere, denn das ist wirklich eine so altehrwürdige Institution mit so viel geballter Kompetenz. Da würde ich etwas freundlicher drauf schauen als Papst. Die braucht er nämlich, wir haben es ja eben im ersten Block besprochen, in der großen Politik. Aber ich kann noch nicht erkennen, dass die Kurie anders tickt als vorher. Das kann man nicht durch ein päpstliches Gesetz einfach oktroyieren.
Frau Pongratz, Sie haben die Frauen eben angesprochen. Er hat ja auch einzelne Frauen, Ordensschwestern, um es zu sagen, in hohe Kurienämter gehievt. Zugleich ist natürlich für ihn immer noch eine Weihe von Frauen völlig undenkbar. Also tatsächlich nur so ein bisschen Reform, die nicht wehtut. Und man kann irgendwie feststellen, bei allen Geschichten, Beispiel auch Stichwort Abendmahl, also der Papst ermuntert eine katholische Frau mit ihrem evangelischen Ehemann zur Kommunion zu gehen, aber offiziell gibt es so ein gemeinsames Abendmahl von Protestanten und Katholiken nach wie vor nicht. Also er zeigt irgendwie Flexibilität, aber am Ende muss man doch feststellen, entscheidet wiederum er, der Papst.
Ja, also er öffnet die Türen ganz weit auf, aber er entscheidet. Und ich glaube, er entscheidet auch gern. Das ist auch so von als Typ, ne? Also er ist schon, er möchte schon auch zeigen, dass er der Chef ist. Das ist, das Macho, merkt man ja. Das haben Sie jetzt gesagt. Aber er ist schon jemand, der auch gern entscheidet und dann auch mal sagt, nein, das mache ich jetzt nicht genau. Und so. Also das hat er schon, auf alle Fälle. Aber ich glaube, jetzt eben das Thema Frauen, was Sie angesprochen haben, eben mit der Kurienreform. Also vieles steht auf dem Papier. Es hat auch, als sie dann veröffentlicht wurde, zur Überraschung von allen, muss man auch noch dazu sagen, das ist irgendwie auch so ein typischer Zug. Das war an einem Samstag und sowohl im Vatikan als auch außerhalb Journalisten waren überrascht, dass es ausgerechnet an diesem Tag, den St. Josefstag, sein musste. Ja, und also viel auf dem Papier. Dann aber wirklich Personalveränderungen ziehen sich immer noch hin. Also viele Mitarbeiter wurden auch in Unkenntnis gelassen, mussten jetzt, wer kommt jetzt da wirklich, wer leitet diese Abteilung, wer diese. Von der Kommunikation nicht sehr effizient, nicht sehr, sagen wir mal, dass man auch Mitarbeiter mitnehmen soll bei diesem doch entscheidenden Prozess. Auf der anderen Seite glaube ich eben dieses Thema Frauen oder auch Laien, auch das ist ja erstmals oder ist möglich eben, gab es zwar vorher schon, aber mit ihm noch dezidiert, dass es natürlich ein kleiner Teil ist, aber wenn man sich die Kirchengeschichte insgesamt anschaut, natürlich dann doch ein großer Schritt. Die Frage ist auch, wie die Frauen das auch annehmen. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also die Rechte, die man bekommt eben, beispielsweise auch bei der Bischofssynode, Frauen, die eben abstimmen dürfen jetzt, ja, tun sie das auch und sagen sie, wir wollen aber das und das. Das ist auch eine wichtige Rolle. Oder wenn erstmals eben bei der Synode saßen erstmals ja Kardinäle neben männlichen Laien, neben, wenn auch Ordensschwestern, aber trotzdem Frauen saßen am gleichen Tisch und durften mitberaten, was eben vorher überhaupt nicht möglich war. Da würde ich sagen, die Atmosphäre an sich verändert sich. Ob sie zu wirklich Entscheidung, ob sie wirklich völlig verändert, das haben wir dahingestellt, aber die Atmosphäre verändert sich und dann ist eben die Frage, was die Einzelnen, sowohl Frauen als Männer, was die dann auch wirklich umsetzen wollen und ob sie sich noch auch weiter abspeisen lassen.
Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, wir haben immer so ein Piepsen in der Leitung, das irgendwie auch mitsprechen möchte, wir kriegen es leider nicht weg. Also Entschuldigung nochmal für diese Störung an dieser Stelle. Aber wir lassen uns davon nicht irritieren. Die Frage ist, wir haben gerade schon festgestellt, wir befinden uns in einer Übergangsphase. Das macht nochmal die Frage spannend, welche Vision von Kirche hat Papst Franziskus denn eigentlich? Wo will er denn eigentlich hin?
Ich glaube, es ist schon sehr stark die Kirche, die zu den Menschen geht. Also eben Strukturen interessieren ihn nicht so sehr. Die findet er sogar eher hinderlich oder es gibt fast schon eine Polemik dagegen. Also Struktur ist sozusagen das, wo der Geist entweicht aus seiner Sicht, was ja auch eine Fehleinschätzung ist. Aber so dieses zu den Menschen hingehen, geht raus, nimmt den Geruch der Schafe an. Also das sind ja die Bilder, die er bis zum nicht mehr hören können, wiederholt. Aber da steckt auch, glaube ich, schon das Kirchenbild drin, das er hat. Also diese Kirche soll nicht um sich selber kreisen. Sie soll wirklich dahin gehen, wo es weh tut, wo die Menschen Not leiden, wo Freude, Leid, Hoffnung, alles, was Menschen erleben, ist. Und da kann man ja sagen, ja, das ist ja auch erstmal ein gutes Bild. Das ist ja auch erstmal tatsächlich etwas anderes, als jetzt Benedikt XVI. Auch vertrat, der doch sehr stark eine Kirche zeichnete, die an den guten Traditionen hängt, an den Kirchenvätern, die das Erbe nicht verschleudert, das sie nun trägt. Also das ist schon ein anderes Bild und das finde ich ja schon auch durchaus eine lohnenswerte Vision.
Also ich finde eben das vorherige oder die Pontifikate, eben Johannes Paul II. Und Benedikt XVI., der war eher so die Kirche eben als Bewahrerin, eben der Lehre, eben die müsste bewahrt werden, also mehr in sich bestehen bleibend. Und ich finde mit Franziskus mehr eben das Rausgehen, dass die Kirche eben raus an die Ränder gehen muss. Das hat er auch durch seine erste Reise nach Lampedusa gleich gezeigt. Das war auch schon so ein Zeichen. Also ich möchte jetzt wirklich zu den Menschen an den Rändern, eine Gesellschaft, wie auch immer sie sind, dorthin gehen. Und das zieht sich durch. Und er erwähnt immer wieder die Barmherzigkeit, dann Tenerezza, also diese auf Italienisch so diese Zärtlichkeit, Nächstenliebe. Das sind also Dinge, die ihm nicht nur als Seelsorger wichtig sind, sondern eben wie die Kirche bei den Menschen sein soll.
Das ist ein sympathisches Bild, aber dazu muss man natürlich tatsächlich auch Dinge ändern. Ist denn der Papst jetzt ein Reformer oder ist das eher nicht? Und wenn das nicht ist, was ist er dann?
Ja, das ist, glaube ich, heute noch nicht zu beantworten. Er hat zumindest die Räume geöffnet, das hatten wir eben schon mal als Bild, oder die Türen. Er möchte selbst nicht inhaltlich die Lehre ändern, sondern er will die Praxis erstmal ändern. Er ist sehr stark vom Geistdenken her geprägt, das ist sicherlich wahr. In vielem ist er aber höchst traditionell. Also eben wurde das Lobpreis auf die Frauen bei der Synode gesungen. Aber wenn er davon spricht, er bleibt weiter ein Platzgewehre. Er spricht davon, dass die Frauen ja nicht geweiht werden sollten, weil es ihnen nicht gut täte. Das wird zum Klerikalismus führen. Da fragt man sich, wie ist das mit Männern? Und dann sagt er das marianische Prinzip. Sie sollen lieber empfangen, das Leben weitergeben. Oder wenn er sich über Gender auslässt und dann böhmische Dörfer aufbaut, gegen die Attacke fährt, da merkt man auch, dass er nicht mehr auf dem intellektuellen Diskursniveau ist, was diese Debatten auszeichnet. Also er hat ein sehr traditionelles Frauen, ein sehr traditionelles Rollenbild, das aber schön dekoriert wird von einer menschennah, ehrlich gemeinten pastoralen Grundhaltung, die das Evangelium in die Mitte stellt. Das würde ich vielleicht auch nochmal behaupten wollen. Die Kirche ist nicht wichtig, sondern das Evangelium. Die Tradition an sich ist graue Asche, ne? Wenn die nicht mit dem Geist des Evangeliums erfüllt wird. Das ist sein großes Plus. Aber ansonsten in der Lehre ist er kein Reformer. Auch diese en passant Segnungen, die keiner mitbekommen soll, quasi auf der Straße, ist ja keine wirkliche Veränderung der Lehre über die Homosexualität. Da müssen dann nächste Päpste die Schritte vollziehen. Und das ist nochmal der spannende Punkt. Woher kommen die? Kommen die eher aus dem Süden, aus den jungen Kirchen, oder kommen sie eben wieder aus Europa? Er hat Türen geöffnet, aber wohin die Reise geht, das ist eine offene Frage.
Menschennahe Dekoration ist natürlich auch ein starkes Wort, muss ich jetzt mal so sagen.
Ich glaube, mit den Türen öffnen, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kirche eben nicht nur in Deutschland ist oder nicht nur in Europa, ja, sondern auch in vielen anderen Kontinenten unter Bezug auf die Frauen. Also ich glaube, wenn man sich vorstellt, dass eben vor ein paar Jahren es unvorstellbar war, dass Frauen überhaupt mitreden dürfen, wären sie jetzt, auch wenn sie vielleicht dann nicht entscheiden dürfen, aber wenigstens teilweise auch gehört werden, glaube ich schon, dass es eine Veränderung ist, die sich vielleicht nicht sofort niederschlägt, aber eine andere Art. Und das war vor wenigen Jahren unvorstellbar. Und selbst bei der Synode, also das ist genau der Punkt. Bisher waren ja Bischöfe unter sich und eben nur Männer. Und jetzt, und das haben ja auch viele bestätigt, dass man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ich meine, es ist natürlich unvorstellbar, aber es ist eben so in der katholischen Kirche. Also insofern glaube ich, wird entscheidend sein, wie geht's danach weiter? Wie wird der nächste Papst sich verhalten, agieren? Und wie werden auch natürlich die Bischöfe vor Ort auch das umsetzen? Also in Deutschland, da erleben oder in den Pfarrgemeinden, da ist es ja eigentlich völlig normal. Viele Frauen ja agieren da, aber in anderen Ländern, anderen Erdteilen ist es eben nicht so. Afrika habe ich mit einer gesprochen, aus dem Senegal. Ja, die sagte natürlich, ich sage tausendmal zu dem Pfarrer, also ich möchte jetzt da auch mitsprechen, das interessiert die nicht. Weil die haben dort genug Pfarrer, der genießt eine gewisse Autorität. Da hat man gar nicht den Wunsch oder den Willen, das zu hören, was die weiblichen Gläubigen sagen. Und ich glaube, das muss man auch beachten, dass einfach das unterschiedlich ist. Insofern wird es sicher lang dauern. Aber grundsätzlich sage ich auch, die Türen sind geöffnet worden. Die Frage ist, wo geht es dann wirklich hin?
Genau. Ich glaube, im Herzen ist dieser Mann doch ein Konservativer in dem, was er denkt und sagt. Er hat so dieses Gespür dafür, eben, was ist mit den Menschen, und er hat so das, was man, glaube ich, Ambiguitätstoleranz nennt. Also ihm gelingt es schon auch, Dinge mal nebeneinander stehen zu lassen, auch durchaus in der Hoffnung, dass sich die Gegensätze dann auf einer höheren Ebene irgendwann auflösen. Er denkt so prozessual, also ja, da gibt es Gegensätze und die lasse ich jetzt erstmal stehen, und im Lauf der Zeit wird mit dem Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes, es schon dazu führen, dass sich Dinge auflösen, dass es zu was Besserem, was Höherem führt. Also so, da hat er auch ein gewisses, sagen wir mal, durchaus Gottvertrauen. Und natürlich wird diese Kirche auch Ambiguitätstoleranz lernen müssen, also dass Dinge total unterschiedlich sind. Wenn ich meinen Kindern, die noch irgendwie katholisch sind, aber nur gerade so erzähle, naja, im Vatikan, da sitzen jetzt Bischöfe neben Frauen, Dann lachen die mich aus und sagen so irgendwie, Entschuldigung, ist das euer Thema? Während andersrum kann man sagen, in afrikanischen Ländern ist das Nein zu Homosexualität Identitätsmarker. Also sozusagen ist Teil des Prüfsteins von Katholizität. Und dazwischen muss man irgendwie einen Ausgleich finden. Und das wird auch für den nächsten Papst nicht einfach werden, egal woher er kommt.
Der unberechenbare Papst. Welche Mission verfolgt Franziskus? Darüber diskutierten heute im SWR2-Forum Elisabeth Pongratz, ARD-Korrespondentin in Rom, Matthias Trubinski, Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum und der Kirchenrechtler und Theologe Thomas Schüller von der Universität Münster. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Am Mikrofon Silke Arning.